Nicht schlecht, manche sind so komisch. So komisch. Und wenn ich morgens in den Spiegel gucke, dann sehe ich den Komischsten. So ist es. So komme ich mir ab und an mal vor, tatsächlich, wenn ich mal so einen Anflug von Wahrhaftigkeit wieder habe, dann ist es tatsächlich so. Manchmal denke ich, was bist du doch komisch? Was bist du für ein seltsamer Mensch? Du kannst froh sein, dass du eine Frau gefunden hast. Das ist echt so. Oder? Ja, kommt morgen wieder mit. Dann muss ich mich wieder benehmen. Von daher kann ich heute Abend nochmal alles sagen, was ich sonst denn loswerden kann. Ja, Religion, außen hui, innen pfui, das ist ein gutes Bild und manche sagen, ja, ich gehe ja gar nicht in die Kirche, weil da geht man nur hin, wenn man eben so seine Kleidung spazieren trägt und gesehen, um gesehen zu werden und. All diese Dinge, die wir so kennen vielleicht im Leben, und ich bin so dankbar für den Lebensbericht vom Rüdiger. Da ist mir sowas aufgefallen, in dem nämlich, dass er von so einem revolutionären Anderen sprach. Und darum geht's letztendlich im Leben mit Jesus. Mich fragen manchmal Menschen, welche Religion vertreten sie eigentlich? Und das sage ich manchmal so herausfordernd, gar keine. Natürlich stehen wir im Großen für eine Religion. Aber letztendlich geht's nicht um eine Religion, es geht um den Sohn. Um den Sohn Gottes. Es geht nicht darum, was Menschen daraus gemacht haben über 2000 Jahre. Es geht darum, was der Kern ist, diese Botschaft. Und ich fand es wichtig, das zu hören, so, das war revolutionär für mich. Und im Evangelium, also die frohe Botschaft von Jesus Christus, das ist wirklich eine Revolution, ist keine Reformation. Eine Reformation ist, dass ein bestehendes System erneuert wird. Und eine Revolution ist, dass ein bestehendes System mit einem ganz neuen System ersetzt wird. Das ist eine Revolution. Das kennen wir so im Politischen, das kennen wir überall so in dieser Welt. Und das bedeutet, das, was der Rüdiger erzählt hat, das hat er erlebt. Dieses ganz andere, was sich niemand vorstellen kann, was nichts damit zu tun hat, ob ich den Sonntag heilige oder nicht. Ich spitze es jetzt mal ein bisschen zu. Ob jetzt jemand am Sonntag seinen Rasen mäht oder nicht. Weil den Sonntag hat der Kaiser Konstantin eingeführt. Ist ganz wichtig auch, dass wir das so hören. Ne? Jetzt, wenn jemand sagt, oh, den schmeißen wir jetzt raus, aber wir haben so einen Aufkleber extra auf unser Auto drauf, dass wir den Sonntag auch bewahren sollen. Ich finde es gut und wichtig, dass wir einen Ruhetag haben in der Woche. Elementar. Und ich finde es klasse, wenn dieser Tag natürlich dazu dient, dass sich Menschen treffen, die über diesen lebendigen Gott nachdenken und in dieser lebendigen Gemeinschaft leben. Aber allzu oft ist es dann eben so, dass Menschen tatsächlich dann das alles sagen können, was doch all die anderen verkehrt machen. Und das, worum es eigentlich wirklich geht, dass eigentlich, nicht eigentlich, sondern dass es eine Einladungsaktion Gottes ist. Dass Menschen, die aus einem Gottesdienst herauskommen, das sollen Menschen sein, die einladend herauskommen, weil sie eingeladen wurden und diese Einladung wahrgenommen haben und sich gefreut haben über diese Einladung und sagen, das ist ja gerade das, was diese Welt braucht. Diese Welt benötigt diese Einladung. Menschen, die alleine sind, sollen nicht mehr alleine sein. Mir ist es dann oft so bewusst, gerade an Weihnachten, das sagen die Christen sagen dann, wir feiern da den Geburtstag unseres Herrn. Ja, das 364 Tage im Jahr war nicht unser Herr, aber den Tag, den nutzen wir dann mal, mal wieder dran zu denken. Feiern wir mal den Geburtstag wieder unseres Herrn. Was würde unser Herr machen? Er hat immer große Mengen um sich herum gehabt, der Herr Jesus, Menschen, die er gar nicht mal wirklich kannte, die gar nicht zu seiner Familie gehörten. Aber die waren bei ihm. Und so sehr, dass seine Jünger dann eines Tages sagten, weil sie so im Herzen einfach waren, die haben gar nicht verstanden das Programm, für was Jesus Christus wirklich stand und steht. Bis heute, er ist ja nicht tot.
Das ist diese große Einladungsaktion, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, als diese 5000 Menschen sich versammelt haben und seine Jünger sagten, boah, jetzt wird's aber eng, weil wir bräuchten ja was zu essen für diese Leute. Jesus schickt sie alle weg in die Dörfer, weil das ist ja schließlich unser Gastrecht in Israel im Orient bis heute, wenn ein Fremder kommt, dass er wenigstens eine Nacht bleiben kann. Wenn er mindestens zwei Nächte bleibt, dann ist er schon ein Heuchler. So wird gedacht. Aber wenn er eine Nacht bleibt, weil er eine Not hat, dann kann er kommen. Und so haben die Jünger spekuliert und sagten, oh, schick sie weg in die Dörfer und morgen früh können wir wieder Gottesdienst halten hier am Berg. Das ist eine Bombensache. Dann haben wir ein bisschen eine ruhige Nacht und haben dich vielleicht noch ein bisschen für uns allein. Und dann sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Das ist natürlich eine tolle Herausforderung, Herr Jesus, wenn wir jetzt irgendwie so ein McFish hätten, weil da hatten wir jetzt nicht so unbedingt, oder McSchaf, das haben wir Lammfleisch und Fisch gegessen worden in Israel, dann wäre das einfach, Jesus, aber unser Geld reicht nicht, sagten die Jünger noch. Und dann hat er ein bisschen Brot, ein bisschen Fisch von kleinen Jungen bekommen und nimmt dieses Brot und nimmt diesen Fisch, Jesus, und dankt seinem Vater im Himmel, bricht das Brot, gibt seinen Jüngern und sagt, und jetzt geht und gibt ihnen zu essen. Und diese Tausende von Menschen, die da versammelt waren, die hatten alle genug. So genug, dass hinterher noch körbeweise übrig war. Die Einladungsaktion Gottes. Also seine Jünger, die waren auch so auf dem Weg, so ein bisschen religiös. Aber wenn es dann wirklich dran kommt, also wenn es darum geht, eigentlich ein Zeugnis von dem zu sein, von diesem einen wahren Gott Israels, der genug für alle hat, dann wird es so sein oder kann es so sein, wie es Dietrich Bonhoeffer mal sagte, der Theologe, der im Nazi-Regime letztendlich dann in Flossenbürg im KZ ums Leben kam. Er sagte, wir reden von einem großen Gott, die Christen, aber wir leben manchmal wie Atheisten, wie wenn es ihn gar nicht gibt. Und ist mir dann auch so bewusst geworden, jetzt so gerade so an Weihnachten, das ist ja eigentlich das Fest, wo man dann sagen kann, holla, da feiern wir tatsächlich ein Riesenfamilienfest. Gerade die Menschen, die mit Jesus leben, können wir eigentlich XYZ einladen, weil das ist ja sein Geburtstagsfest. Einladend sein, das ist das Wesen von Christus. Der lebendige Gott in Jesus Christus hat keinen Satz von neuen Regeln gebracht. Die Regeln, die wir finden in der Bibel für das Leben, das sind wirklich Regeln für das Leben. Das sind lebensbejahende Regeln. Und er hat sich ein Volk gesucht, das Volk der Juden, und sagte, ich möchte euch eigentlich nehmen als so ein Zeugnis in dieser Welt, dass ihr unter den Völkern lebt, den Völkern, die alle nicht diesen einen wahren Gott kennen, unter denen sollt ihr leben und diese Völker, die um euch herum leben, die sollen an euch erkennen, wie schön es ist, dass man den einen wahren Gott kennt. Und ihr sollt einladend sein. Das sollt ihr. Also die Völker drumherum, die sollen eigentlich staunen darüber, wenn sie feststellen, Mensch, die müssen ihre Kinder nicht opfern, die Israeliten. Wir müssen es tun. Drumherum lebten Völker, die haben ihre Kinder ihren Göttern geopfert. Bis heute, auf diesen heutigen Tag, gibt es Völker und es gibt auch in Indien Gottheiten, denen werden Kinder geopfert. Speiseopfer gebracht, dies gebracht und jenes gebracht. Die Völker drumherum sollen sehen, wie das ist, wenn es ein Volk gibt, unter dem tatsächlich dieser eine wahre Gott herrscht. Und diese Menschen damals, die fanden das auch ganz klasse und dann haben die Bücher geschrieben und nochmal Bücher geschrieben über diesen einen Gott. Und die Gesetze, die sie bekommen haben oder die Gebote, diese Lebensgebote, die haben sie dann verfeinert, so wie wir Menschen sind. Ja, manches, was schon kompliziert ist, da sind wir stark drin, das noch komplizierter zu machen. Ich weiß, Denk dran, ich habe Freunde, die aus der ehemaligen Sowjetunion kamen und die haben mir so Hochzeitsfotos gezeigt und ich habe mich immer gefragt, da lacht niemand drauf auf dem Foto. Jetzt können wir sagen, ja, du hättest nur kommen müssen, ne, dein Gesicht. Du musst dich gar nicht verstellen, muss man ja lachen, wenn man dich sieht. Aber ich habe dann gefragt, warum lacht da eigentlich niemand? Und dann hieß es, und das haben diese Menschen, und das, ich richte da gar nicht drüber. Und das mache ich wirklich nicht, weil sie haben es ernst gemeint. Sie sagten, der Herr Jesus, das steht nirgendwo in der Bibel, dass er gelacht hat. Und dann glauben wir, Lachen ist Sünde. Dann lachen wir eben nicht. Und ich richte nicht über diese Menschen. Weil, wie gesagt, dann denke ich, die sind aber ganz schön komisch und dann hilft mir das manchmal morgens im Spiegel, wenn ich so einen Anflug, wie ich es vorhin sagte, von klaren Gedanken habe, du bist genauso komisch. Du hast auch deinen Satz an Regeln im Kopf, wie man eigentlich zu leben hätte. Ein Satz an Regeln, wie doch das Leben alles richtig funktionieren könnte bei. Und dabei geht es doch darum, das Leben von Menschen, die mit Jesus unterwegs sein dürfen, dieses Leben soll ja eine Einladungsaktion sein. Deswegen sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowas, was wir heute Abend gehört haben. Ich habe was ganz Neues in meinem Leben erlebt. Und es ist nicht, weil jemand mir ein Buch gegeben hat und schrieb, les mal nach da drin, wie man dieses Leben nachlebt. Sondern ich habe das plötzlich erfahren, was das bedeutet, dass der lebendige Gott mein Schöpfergott ist und dass er mich liebt. Ich habe das erfahren, was das bedeutet, dass er wirklich Herzen verändern kann. Dass er sogar Ausdrucksweisen verändern kann. Das ist tatsächlich so. Und ohne, dass ich jetzt irgendwo, und da spreche ich nicht dagegen, aber ich benutze jetzt mal dieses Beispiel, ohne dass ich jetzt irgendwo in eine Sprachtherapie gehe. Und dass mein Denken verändert wird. Einfach, dass ich sage, Herr Jesus, wenn du wirklich lebendig bist, wenn das wirklich wahr ist, dass du lebst und diese Macht hast, dann kannst du ja auch mein Denken verändern. Ohne, dass ich jetzt in einem Club von Brainwashers gehe, also die mir das Gehirn waschen. Aber es fällt uns Menschen leichter. Deswegen gehen Menschen heute auch oft in ganz radikale Richtungen. Wir wundern uns, dass es da Salafisten-Prediger in Deutschland gibt und die können ganz frei reden, weil Deutschland ein freies Land ist. Das ist interessant, ihr Lieben. Die Menschen, die aus Syrien flüchten, die flüchten nicht im Iran. Da wollen die gar nicht hin, die flüchten auch nicht nach Saudi-Arabien, die flüchten auch nicht nach Indien. Die wollen in dieses Land. Und die wollen in dieses Land, weil es diesem Land gut geht. Warum geht es diesem Land so gut? Weil dieses Land ein Grundgesetz hat, das auf christlichen Werten passiert. Das ist die Wahrheit. Deswegen. Manche wissen es nicht, das ist klar. Aber da zieht sie was an, weil sie merken, da kann ich frei leben. Ja, genau, da können sie frei entscheiden, wo sie hinfahren wollen, was wir alles so in der Zeitung lesen. Der Mensch ist, wie der Mensch ist. Wir wären, glaube ich, keinen Deut anders. Keinen Deut, höchstwahrscheinlich. Ist ja bei uns manchmal auch schon, wenn die Undankbarkeit aufkommt. Ist ja manchmal auch gerade bei denen, die jetzt so die Frommen sind, ich nehme es mal so, da gehst du wirklich in den Gottesdienst und plötzlich, glaube ich, hat sich manche unter Umständen wieder gefunden in dem. Ne? Aber gut, dass du deinem Pastor auch mal ein paar theologische Ratschläge gegeben hast. Ja, und wenn du ihm nicht gesagt hast, wie man eigentlich wirklich spricht, der würde heute noch wie so ein kleiner Bauerntölpel da vorne stehen. Aber wenn es uns nicht gäbe, ja, und plötzlich ertappt man sich in dem allen wieder. Und ich möchte heute ein Plädoyer abhalten für das Leben mit Jesus. Es ist ein Plädoyer für die Wahrhaftigkeit. Es ist ein Plädoyer für die Transparenz. Es ist ein Plädoyer für die Authentizität im Leben. Es ist ein Plädoyer für die Freiheit. Es ist ein Plädoyer fürs Leben. Ein Plädoyer für die Möglichkeit, dass sein Herz total verändert wird. Dass Lebenssituationen verändert werden. Nicht, weil ich irgendwelche Tricks und Techniken anwenden muss, die ich irgendwo lernen muss. Sondern weil ich den kennen darf, der sogar so jemanden komischen wie mich liebt und die Kraft hat, Leben zu verändern. Mir ging es in der Art ein bisschen so, wie wir es vorhin hörten. Als ich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden durfte, für mich war das auch komisch. Ich wollte mich gar nicht mal kirchlich trauen lassen. Der Pfarrer, es war ein komischer Typ, ich kannte ihn gar nicht, aber die Leute sagten, der ist komisch. Aber ich war Mitglied in der evangelischen Landeskirche, oder Pfarrer war komisch, das wusste ich auf jeden Fall. Ich meine, wenn die es im Dorf sagen, die wissen es alle, die gehen zwar nicht hin zu ihm, die brauchen ihn höchstens noch einmal im Leben, also nicht mehr in ihrem. Und hoffentlich hält er dann auch eine schöne Ansprache, weil schön muss es gewesen sein, Herr Pfarrer. Gut war's. Das hat gut getan. Und so war ich. Genauso. War ein seltsamer Vogel, der Pfarrer. Und ich habe den noch nie gesehen im Leben. Und anyways, dann haben wir trotzdem geheiratet, weil auf dem Dorf heiraten wir ja dann noch in der Kirche. Also damals wenigstens war das so, vor 30 Jahren. Und dann später, also der Pfarrer, der war wirklich komisch, weil der hat von Jesus erzählt. Ich habe überhaupt nichts verstanden, ich wusste gar nicht, was der wollte da im Traugespräch. Seltsamer Vogel. Das wollte ich ja gar nicht, wir wollten ja nur einen Tag hinter uns bekommen. Ja, wo all die Gesichter zusammenkommen, und Teil davon mocht man, ein Teil davon muss man mögen. Ja, die waren dann auch so alle da gewesen und so, aber nur den Tag wollten wir hinter uns bekommen. Das war ja alles. Aber jetzt erzählt er mir da auch noch was von Jesus. Er hat uns auch noch ein Magazin gegeben, Entscheidung stand da vorne drauf. Das war schon spannend. Wie auch immer, wir hat uns dran trotzdem getraut. Und 4 Jahre nach dieser Trauung, ich bin nie in die Kirche. Und 4 Jahre nach dieser Trauung bin ich einmal in die Kirche gegangen, weil ich so aufgewühlt war innerlich. Irgendwie dachte ich, ich muss doch Frieden finden können. Und dann dachte ich, bist doch Kirchenmitglied, du kannst doch auch mal da rein, vielleicht bringt's was. Und ich war dort gewesen und ich hörte die Predigt und auf dem Weg nach Hause wusste ich, Gott ruft mich. Der will was mit meinem Leben anfangen. Den gibt es wirklich. Aber er stellt mein Leben auch vor die Wahl. Entweder du lebst mit mir oder ohne mich. Und dann ging es mir so, wie wir es heute Abend auch hörten. Eigentlich identisch das Gleiche gesagt. Das finde ich so toll. Das muss man gar nicht lernen. Das ist plötzlich da. Und das war an einem Sonntag und am Montagmorgen bin ich in die Kaserne wieder gefahren. Ich war Zeitsoldat. Und ich stieg aus meinem Auto aus und meine Kameraden haben mich angeguckt und sagten, was ist mit dir los? Du bist so anders. Und ich wusste gar nicht, was mit mir los ist, ne? Aber ich bin in meinem Büro und ich konnte manchen Käse, den ich da hatte, einfach nicht mehr sehen. Ich musste das Zeug erstmal aufräumen da drin. Und ich habe kein Buch gelesen. Und 14 Tage später hat mich unser Kompaniechef in sein Büro geholt und sagte, Spindler, komm mal rein. Mach mal die Tür zu und er guckt mich an und sagt, ich weiß nicht, was du gefunden hast, aber ich kann dir eines sagen, du hast das Richtige gefunden. Und es war so gewaltig gewesen, diese ganze Sache, und da begann eine Story, Gottes Geschichte. Das bedeutet, zum Glauben gekommen zu sein. Da beginnt Gottes Geschichte. Nicht, dass wir Geschichte für Gott schreiben. Plötzlich wird unser Leben zu dem, wozu Gott eigentlich dieses Leben geschaffen hat. Und dafür hat er Israel auch auserwählt. Aber die Israeliten, die haben sich dann, wie das Christentum auch, Gesetze über Gesetze. So lebt man, so lebt man, so lebt man. Und letztendlich haben sie den lebendigen Gott vergessen. Also sie wollten für ihn leben, wisst ihr, aber sie wussten nicht mehr, dass er ihr Leben ist. Und manchmal möchten wir es ja dann auch ganz, ganz, ganz genau machen. Und so waren die Juden damals, bis heute, ganz, 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 ganz genau. Dass man am Sabbat nicht so überhaupt eigentlich ein bisschen nur laufen darf, man darf nicht kochen, man darf dies und man darf jenes nicht. Das war damals schon so, in der Zeit, als Jesus auf diesen Planeten gelaufen ist. Also sie wussten ganz genau, was man nicht mehr machen darf. Und das ist nicht das, was Gottes Reich ist. Gottes Reich ist auch nicht eine Ansammlung von willkürlichen Ideen, ist auch nicht Gottes Reich. Gottes Reich, das, was Gott drunter versteht, ist, dass seine guten Gedanken die Herzen seiner Menschen lenken. Seinen Maßstäben. Und das macht Menschen frei. Und es gibt Freiheit. Und in so einer Situation spricht Jesus mit einem Mann, der zu ihm kam und sagt, das war ein Gesetzesgelehrter, also jemand, der, wie das auch der Apostel Paulus war, das waren Menschen gewesen, ihr Lieben, das können wir uns kaum vorstellen, aber die konnten durch die Schriftrolle, gab ja damals noch keine Bücher, sondern diese Schriftrollen, die waren so gelehrt gewesen, die konnten mit einer Nadel durchstechen, die konnten ganz genau sagen, durch welche Schriftzeichen diese Nadel ging. So gelehrt waren diese Menschen. Die haben es in- und auswendig gelernt, was da drin steht im Alten Testament. Und so ein Mensch begegnet Jesus. Und die machen es, weil sie es ernst meinen. In allen Religionen gibt es so Menschen. Ich war in Indien in einem buddhistischen Kloster und ich ging an ein Fenster und da saß ein junger Buddhist. Und ich sprach mit ihm kurz, was er denn hier so macht. Und sagt er hat sein Leben 9 Jahre der Stille gewidmet, um in den buddhistischen Schriften zu forschen. Nach einem höheren Leben. Und ich habe ihm kurz an dem Fenster gesagt, ich glaube, nach dem, was er forscht, das kenne ich. Und es ist Jesus Christus, nach dem er eigentlich wirklich sucht. Das ist meine feste Überzeugung. Aber Menschen machen sowas. Menschen ritzen sich, Menschen rammen sich in verschiedenen Religionen, Fleischhägen und lassen sich aufhängen. Selbst in der christlichen Religion auf den Philippinen lassen sich Menschen kreuzigen am Karfreitag, um ihre Sünden loszuwerden. Alles Mögliche machen wir. Wir geben auch ein bisschen Geld, wir tun auch mal was Gutes. Jetzt, wenn die ganzen Menschen kommen, da muss man doch mal was Gutes tun. Und wenn es dann einen Gott gäbe, dann würde er schon auch das Buch geführt haben drüber, was ich auch gemacht habe. Ich weiß nicht ganz genau, ob es Gott gibt, aber wenn es ihn gibt, dann, wenn ich auch mal vor seinem Thron stehen würde, dann kann ich ja wenigstens sagen, du, also ich habe auch mal ein paar neue Schuhe gekauft und habe sie verschenkt. Also ganz ein schlechter war ich auch nicht. Also ich habe auch schon mal Leute bei mir zum Kaffeetrinken eingeladen. Ja, gut, ich meine, so richtig wirklich an dich glauben konnte ich auch nicht, weil du weißt ja, diese ganzen Sprüche, die wir so gelernt haben, so auch schon als Kinder, was man nicht sieht, an das glaubt man nicht. Und also diese Sprüche, ich meine, da kann ich auch nichts dafür, das habe ich auch nur so gelernt und habe ich das halt so gelebt. Ja klar, ich hätte schon mal fragen können, ob es sich wirklich gibt, aber ich war so beschäftigt. Und dann, wenn ich mal nicht beschäftigt war, dann wollte ich eigentlich nur meine Ruhe haben. Weißt du, und dann am Sonntagmorgen vielleicht auch noch aufstehen. Oh nee. Ah. Oh, ich tue mir so schon schwer. Und dann am Sonntagmorgen auch noch. Und dann soll ich mal noch was anhören und ein paar Lieder singen. Singen kann ich auch nicht. Ich habe es immer so im Hals. Und ach, es ist alles eine Plage. Nee, ich habe gedacht, ich, guter Mensch. Also es gibt überall so einen Satz an ethischen und moralischen Standards, gibt es überall auf dieser Welt. Und jeder Mensch denkt sich schon innerlich, das wird schon irgendwie passen. Und manche möchten es eben noch passender machen, wie diese Gesetzesgelehrte. Der hat jetzt nicht den Gottesglauben verleugnet, der wollte eigentlich 100.000%ig leben. Und er spricht zu Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, Jesus, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinem Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies, so wirst du leben. Und er sprach das hinein in das Leben von einem Mann, der hat das Leben gesucht und der wusste genau, wie man das Leben eigentlich findet, aber er konnte es nicht finden, weil er wusste, ich kann das nicht tun, ich kann nicht. Ich kann nicht Gott mit meinem ganzen Herzen lieben. Ich kann nicht meinen Nächsten wie mich selbst lieben, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Ich versuche natürlich Gott irgendwie zu lieben. Aber mein ganzen Herzen, ich meine, ich spiele auch noch ein bisschen Fußball und der hat vielleicht, war im Kamelreitverein oder wie auch immer. Muss ja auch noch ein bisschen so auf mein eigenes Leben schauen, ich soll Gott den ganzen Tag lieben und so denken manche. Und manche sagen, ich würde es ja gerne, aber ich kann es nicht, wenn mir eines sagen würde, wie das geht. Wie das geht. Gott von ganzem Herzen lieben. Das wäre was. Und dann erzählt der Herr Jesus ein Gleichnis und sagt diesen Mann, als die Frage war, wer ist eigentlich mein Nächster? Weil dieser Mann wollte sich auch rechtfertigen. Ne? Wem soll ich denn da jetzt Gutes tun in dieser Welt? Und Jesus sagt, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn, liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf die andere Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Also die haben gedacht, der Mann lag ja halbtot dort, steht dort. Also die haben noch nicht mal wirklich richtig nachgeguckt. Die wollten auf Nummer sicher gehen, weil die wussten, wir werden uns zeremoniell verunreinigen, wenn wir einen Toten anlangen. Also machen wir es schon gleich gar nicht. Wir kommen gar nicht in seine Nähe. Also auf Nummer sicher gehen. Wenn jetzt im Herzen wirklich was gewesen wäre, eine Sehnsucht, den Nächsten wirklich zu lieben, dann schaue ich wenigstens mal hin. Das ist, was Jesus letztendlich hier sagt. Und dann sagt Jesus, ein Samariter, also jemand aus einem unreinen Volk, aus einem Volk, auf die Menschen ihr alle herabschaut, der kommt plötzlich. Und ihr Lieben, ich sage das denen, die was damit anfangen können, das ist verkürzt dargestellt, dass das jetzt jemand war, so ein Checker mit einer zerrissenen Hose und so ein Peace-Shirt und so. Das meint Jesus hier nicht. Sondern er vergleicht sich mit diesem Samariter. Weil er der ist, der sich unrein macht. Er nimmt jeden auf, den all die, die zeremoniell rein bleiben möchten, nicht aufnehmen würden. Er ist der, der alle Schuld der Welt auf sich nehmen wird. Er ist der, der all den Abschaum dieser Welt, das, was wir uns gar nicht vorstellen können, einfach auf sich nimmt. Und Menschen, die wir nie mehr haben wollten, in unserer Gesellschaft haben möchte und ihnen ein Leben anbietet, Revolution anbietet, Herzensveränderung anbietet. Und Jesus sagt, dieser Samariter kam und als er diesen Mann sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen 3 ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Und er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Du weißt doch alles. Und wenn du jetzt noch sagen würdest, ich kann gar nicht so handeln, weil es nicht in meinem Herzen drin ist. Ich kann nicht so handeln, Ich weiß gar nicht, was ich machen sollte. Wenn ich mein Büchlein nicht habe, in dem alles drinsteht, schwarz auf weiß, was ich machen darf und was ich nicht machen darf, dann kann ich das nicht tun. Und damit hat dieser Mensch, ist ihm eigentlich was deutlich geworden in der Begegnung mit Jesus. Ich versuche zwar für diesen einen Gott, für diese Religion alles zu tun, aber ich kenne diesen Gott, diese Religion überhaupt nicht. Weil an anderen Stellen geht es auch drum. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Weil wenn ich ihn kennen würde, dann wäre ich ein freier Mensch. Da müsste ich nicht rumfragen. Wenn ich ihn kennen würde, dann würde mir das passieren, was später der Apostel Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns, wir können gar nicht anders. Wir können gar nicht anders. Menschen Jesu, ihr Lieben, die können nicht anders, als in diese Welt hinauszugehen und von diesem Jesus Christus zu erzählen und einzuladen zu diesem Jesus Christus. Die können gar nicht anders. Von dem schreibt die Bibel. Das ist diese Revolution. Und die Gefahr besteht, dass wir uns manchmal einen Glauben angelesen haben. Einen Glauben angehört. Ich habe mir das angehört und sagte, das macht Sinn. Also klar, das ist logisch. Ja klar, wenn du da das machst. Und solange ich in diesem Club bin, derer, die alles gleich machen, läuft die Sache auch. Aber sobald ich in diesem Club nicht mehr bin, weiß ich nicht mehr rechts und links. Also bleibe ich lieber in diesem Club. So ging es den Juden damals. Nur da drin bleiben, Hauptsache es abgeschlossen sein. Dann wissen wir genau, was wir richtig machen und verkehrt. Und wir wissen genau, was die anderen verkehrt und richtig machen. Und jetzt wäre noch eine Sache, dass wir sie einladen würden zu diesem Gott der Herzen, die alles verkehrt machen, verändern kann, dass sie plötzlich so leben, wie es diesem Schöpfer Gott gefällt. Aber da müssten wir ja rausgehen zu diesen Menschen. Da könnten wir uns eventuell verunreinigen. Also bleiben wir lieber unter uns. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt ein bisschen. Dieses Einladen, dieses Wegweisersein, was wir vorhin in diesem Lebensbericht gehört haben. Da waren junge Menschen, die waren Wegweiser hin zu dem, der der Weg des Lebens ist, der das Leben selbst ist, Jesus Christus. Und Jesus nimmt dieses Gleichnis und sagt, schaut mal, ihr Frommen, ihr seid dafür gerufen, um Wegweiser zu sein, nicht Wegweiser. Und Wegweiser sind manchmal die, die sagen, nee, also ich kann nicht noch Leute um mich gebrauchen, die sowieso alles wissen. Du brauchst doch gar keine Frage stellen, nur sofort hast du die Antwort. Das ist mir zu stressig. Oder die mir ständig sagen, was ich verkehrt mache. Oder die mir gar nicht mal sagen, was ich verkehrt mache, aber die mir immer den Eindruck geben, du lebst verkehrt. Und das haben wir gleich gewusst, dass die Probleme haben in ihrer Ehe. Aber ja gut, man sagt ja nichts, man meint ja nur. Was soll man denen jetzt sagen? Wir sagen es nur so unter uns, weil das ja dann auch Gebetsanliegen sind. Das weiß zwar dann das Dorf, aber es macht nichts. Das ganze Dorf soll das Gebetsanliegen wissen. Können ja alle mitbeten. Und jetzt wäre noch was, wenn wir denen helfen würden, dass sich ihr Leben verändert. Zum Beispiel. Aber dieses Religion außen hui und innen pfui. Diesen Satz an Regeln, und ihr Lieben, heute Abend sind Menschen hier, die sagen, ja genau, deswegen bin ich gar nicht religiös und ich lebe mein eigenes Leben. Ich lebe nach meinen eigenen Regeln und es zeigt schon, dass du religiös bist, weil ich habe meine eigenen Regeln, denen folge ich. Weil ich will es auch richtig machen. Und ich denke mir innerlich, wenn die anderen vielleicht auch mal so leben würden, würden sie es auch richtig machen. Und dann merke ich schon, ich habe auch meinen kleinen Satz an Regeln. Also wir Menschen sind so. Aber hier geht es darum, nicht irgendwas richtig machen zu müssen, sondern das zuzulassen, dass der Gott, der wirklich alles richtig machen kann, unser Herz richtig machen kann, auf Kurs bringen kann, verändern kann und aus uns Menschen freie Menschen machen kann. Frei durch seine Liebe, frei seine Liebe wirklich fließen zu lassen in diese Welt, seine Liebe in diese Welt zu tragen. Frei, dass wir sagen können, Ich brauche da auch Zeit, um verändert zu werden. Das ist gewaltig. Das ist ein Bericht des Lebens. Wenn ein Mensch sagen kann, ich brauche da auch Zeit, weil der Mensch, der merkt, ich war auch und bin immer noch von der Liebe Gottes abhängig. Warum sollte ich diese Liebe Gottes, von der ich abhängig bin, anderen Menschen vorenthalten? Was gibt mir das Recht, über diese Menschen jetzt den Stab zu brechen? Das bedeutet es. Es bedeutet das, dass ich Menschen einladen möchte und sage, komm doch zu Jesus, der kann das verändern, der kann das wirklich verändern. Komm doch zu Jesus, der kann diese Schuldbeladenheit verändern. Komm doch zu Jesus, der kann auch diese Selbstgerechtigkeit herausnehmen. Komm doch zu Jesus und leg mal deine Enttäuschungen ab. Jesus, der dich enttäuscht, der dir die Augen öffnet über die Täuschungen des Lebens, über mich selbst manchmal. Ich denke manchmal, was bin ich doch für gute Kerle. Das ist wirklich so. Manchmal denke ich das. Und dann sitze ich neben meiner Frau im Auto und wir fahren auf der Autobahn und ich sage, fahr doch nicht so weit auf. Ne? Und ich, das erste Mal nehme ich mir dann noch vor, jetzt bist du schön ruhig und so, bist ja auch ein Christ. Und dann sagst du es das zweite Mal und dann langt es schon so am Türgriff, weil sie einfach ein bisschen ein ängstlicher Mensch ist. Und dann sag ich, was bist du denn wieder so ängstlich? Das wird schon werden. Und dann merken wir schon, aber ich bin ja ein Prediger, also wenn ich dann ankomme, dann muss ich ja aussteigen und lachen. Ich muss ja auch freundlich sein. Und die Leute sollen ja auch sagen, so wollen wir werden. Und es war schon des Öfteren so, dass wir angehalten haben, dann auf einen Parkplatz und ich meine Frau erstmal sagen muss, ich muss sie echt um Vergebung bitten. Das stimmt, ich bin einfach ein Egoist, das ist alles, was ich bin. Ich will mein Recht, ich will meine Wahrheit. Ich will, ich will, ich will. Und das Schöne daran ist, dass dieser Egoist eines Tages mal von Gott gefunden wurde, durch Jesus. Und jetzt kann ich das zulassen, dass du mein Herz veränderst, weil deine Frau, Heinz, ist nämlich dein Nächster. Den musst du nicht da draußen irgendwo suchen, im Busch oder sonst wo. Sitzt schon neben dir, nur so. Falls du lange suchen willst. Nur so nebenbei. Das Neue Testament steckt für Böll, Heinrich Böll, sehr interessant. Im Neuen Testament steckte für Böll eine Theologie der Zärtlichkeit. Heinrich Böll ist aus der Kirche ausgetreten. Der konnte mit dem Religiösen nichts mehr anfangen. Eine Theologie der Zärtlichkeit, die immer heilend wirkt, immer heilend wirkt. Selbst wenn Gott Dinge in unser Leben hineinspricht, die uns erstmal richtig aufstoßen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst Gott mehr lieben als alles andere. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Oh, wer kann das? Also, und schon stößt es auf. Aber das ist seine Zärtlichkeit, weil es ist eine heilende Kraft, weil das wird erstmal, die Wunden werden manchmal erstmal, müssen erstmal aufbrechen, damit sie heilen können. Vor kurzem ist mir am Fuß unten was herausgeschnitten worden. Es war ganz komisch. Da ist so ein Brombeerstrauch, nur so ein kleines Härchen ist da reingekommen im Fuß und die Ärztin sagte mir, das ist manchmal wie bei so Seeigeln, das zerbürst dann im Fuß und es breitet sich dann aus und das ist eine Infektion. Und die hat es angeguckt und so, boah. Und ich dachte mir auch, boah. Klasse. Ich dachte mir, vielleicht sagt sie jetzt, ich habe so eine schöne Ziehsalbe und da habe ich echt gedacht, weil ich eine Schiss habe vor Spritzen und vor allem Möglichen, was irgendwie an mir rumschneiden kann. Und dann sagt sie, oh, das müssen wir rausschneiden. Und dann sagt sie, also sie können jetzt wählen, Spritze oder, und sie sagt, nee, keine Spritze. Ne? Und dann sagt sie, okay, also ich schneide dann mal und sie sagen mir, ob es weh tut. Und ich saß dort, weil ich wollte diese Spritze vermeiden. Aber es musste gesäubert werden. Letztendlich könnte man sagen, war ganz schön grob, aber es war Zärtlichkeit, weil es musste gesäubert werden. Und von dem sprach der Heinrich Böll. Durch Worte, durch Handauflegungen, durch Küsse, eine gemeinsame Mahlzeit, das alles ist total verkorkst und verkommen durch eine Verrechtlichung, durch das Römische, das sagte er, das Dogmen, Prinzipien daraus gemacht hat, seine Katechismen, das hat ihn so, dieses Verregelungswerk, dass es gar nicht mehr um den einen wahren Gott geht, sondern um die Regeln, um diesen einen wahren Gott. Und dann sagte der Heinrich Böll was ganz Interessantes. Ich glaube an Christus und ich glaube, dass 800 Millionen Christen auf dieser Erde das Antlitz dieser Erde verändern könnten, umriss Heinrich Böll schon in den 50er Jahren das alternativlos Besondere des Christseins. Das für sein Denken, Schreiben und Handeln bis zuletzt maßgeblich bleiben sollte. Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen. Warum? Weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab. Für die Krüppel und für die Kranken. Für die Alten und die Schwachen. Und mehr noch als Raum gab es für sie Liebe für die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen. Das ist das Leben von Jesus. Deswegen, was soll ich große Appelle? Ich möchte keine Appelle richten, ihr Lieben. Das ist die Wahrheit. Deswegen kommen Menschen in dieses Land. Unsere Bundeskanzlerin sagte auf einem Seminar in der Schweiz, haben Sie keine Angst vor den Muslimen, die hierher kommen? Sagt sie, nee, ich habe keine Angst vor den Muslimen. Wir Christen müssen wieder bibelfest werden. Und dann sagt sie zu den Journalisten, stellen Sie mal die Frage, dass die Kinder in der Schule einen Aufsatz über Pfingsten schreiben sollen, dann werden sie sich wundern, was dabei rauskommt, nämlich nichts. Weil es keiner mehr weiß. Dass da der Osterhase geboren oder was war da? Hat tatsächlich mal einer gesagt. Aber ich bin schon, natürlich, klar bin ich Christ. Ich meine, ich esse mit Messer und Gabel. Ich kann lesen und schreiben. Junges Mädchen sagte, als wir so eine große Konfirmandengruppe hatten, wie kommt man denn in den Himmel? Indem man Gott glaubt. Und dann sagte ich, ja gut, dann wird jeder Moslem auch im Himmel sein, weil die glauben auch richtig an Gott. Dann sagt sie, nee, so einfach ist es nicht. Weil die sind nicht getauft. Ja, das war das Problem. Und dann fragte ich sie, und was ist mit Jesus? Ach, Jesus, hat er überhaupt mal gelebt? Und Jesus sagt, das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Sie vertrauen mir nicht. Sie vertrauen ihrer Religion, egal wie sie heißt. Sie vertrauen ihren Ritten, sie vertrauen ihren Dogmen des Lebens. Aber sie vertrauen den wahren Gott nicht. Genauso wie dieser Schriftgelehrte. Der hat seine Gelehrsamkeit vertraut. Aber er hat nicht mehr dem wahren Gott vertraut. Und weil er dem wahren Gott nicht vertraut hat, hat er auch nicht dieses Zeugnis des wahren Gottes im Leben gehabt. Das war sein Problem. Deswegen musste er Jesus fragen, wie finde ich das ewige Leben? Das war's. Wie finde ich eigentlich das ewige Leben? Und Jesus letztendlich beantwortet diese Frage ihm, wenn wir jetzt da richtig hineinschauen würden, beantwortet er ihm diese Frage, liebst du Gott wirklich von ganzem Herzen? Nö. Nicht wirklich. Mein Regelwerk, das liebe ich. Und ich liebe mein Leben. Aber ich liebe nicht Gott von ganzem Herzen. Und eigentlich war das alles für mich persönlich eine Fragestellung in das Leben dieses Schriftgelehrten. Möchtest du nicht beginnen, Gott von ganzem Herzen zu lieben? Möchtest du nicht endlich diesen Tag erleben, in dem diese Liebe Gottes in dein Herz fällt? Dazu leg deine Enttäuschungen vor diesem Gott ab, des Lebens, der Religion, der Vorstellungen, über dich selbst. Wie vielen aber Aufnahmen Jesus Christus, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben, die an Gottes Gerechtigkeit glauben. geoffenbart am Kreuz von Golgatha. Weil dort starb der Sündlose für die Sünder, der Gerechte für die Ungerechten, um Menschen das zu ermöglichen, eine Revolution im Leben zu erleben. Wir versuchen ein bisschen dran zu kitten. Jesus will keine Christen, er möchte Jesus-Menschen. Menschen, die von Herzen sagen können, es gibt einen lebendigen Gott und er liebt mich. Und weil er mich liebt und ich weiß, er kann das Leben verändern, möchte ich dir das nicht vorenthalten oder ihnen. Ich möchte so gerne dazu einladen. So gerne. Dass sie das auch erfahren dürfen. Möge Gott es schenken.